Wie sieht es aus mit den rechtsextremen Sub- und Jugendkulturen in Erfurt? Wie ist es in der Landeshauptstadt um den Rechtsextremismus und die Zivilgesellschaft bestellt? Und wie sieht die politische Kultur aus? Das ist das Thema gewesen einer Sozialraumanalyse, eines Büchleins, einer Studie, würde ich mal sagen, die erstmalig in dieser Ausführlichkeit gemacht worden ist. Und einer, der diese Studie gemacht hat, wissenschaftlich, ist Matthias Quent von der Universität Erfurt. Und den grüße ich jetzt im Studio. Schönen guten Tag, Herr Quent.
Hallo, guten Morgen.
Stimmt das, dass Sie 4:30 aufgestanden sind, um aus München hierher zu kommen?
In der Tat, so ist es.
Unglaublich. Also Sie waren beim NSU-Prozess als Prozessbeobachter und sind jetzt direkt hierher gejettet, um mit mir zu plaudern, mit mir zu reden über den Rechtsextremismus. Das liegt ja alles irgendwie nah beieinander, NSU-Prozess und rechtsextreme Strukturen in Erfurt, oder kann man das nicht miteinander in Verbindung bringen?
Naja, ich würde sagen, dass natürlich, es ist eine Bewegung und man kann es schlecht voneinander trennen. Allerdings ist es jetzt nicht so, wenn die Frage dahin gehen sollte, dass sich direkte Bezüge zur Erfurter Szene ableiten lassen. Natürlich gibt es auch in Erfurt eine Vergangenheit des NSU-Trios. Wir kennen die Geschichte mit dem Röder-Prozess und die Schüsse auf die Filmregisseure, die es am Bahnhof von den Uwes gegeben haben soll. Ein aktueller Bezug ist aber jetzt nicht unmittelbar festzustellen.
Bevor wir über die Sozialraumanalyse reden, also darüber, wie die rechtsextremen Strukturen in Erfurt aussehen, nochmal zum NSU-Prozess. Da sagen ja einige, das ist eine Farce, eigentlich geht es nicht in diesem Prozess, oder müsste es eigentlich auch gehen, um das Staatsverschulden, um die Verquickung von Behörden und den Ursachen des NSU und weniger sozusagen um das Verschulden von Beat Schäpe. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
Ich kann nachvollziehen das Bedürfnis einer tieferen Aufklärung, einer tiefergehenden Aufarbeitung auch von dem, was die Entstehung des NSU begünstigt hat. Da gehört natürlich auch das Behördenversagen, der Verfassungsschutz und so weiter dazu. Dieses Bedürfnis kann ich sehr gut nachvollziehen. Allerdings bin ich der Meinung, dass das nicht die Aufgabe eines Gerichtes ist. Also die was verhandelt wird, ist tatsächlich die Schuld oder auch Nichtschuld der Angeklagten. Also Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, Mike Germeninger und noch zwei weitere. Insofern, das Bedürfnis kann ich verstehen, würde aber darauf hinweisen, dass dafür andere Gremien, auch andere Gewalten zuständig sind.
Das heißt, die Erwartungen an den NSU-Prozess sind zu groß von der Öffentlichkeit?
Das kommt ein bisschen darauf an, denke ich, was daraus gemacht wird. Natürlich wird der Richter Götze nicht den Verfassungsschutz verurteilen oder die Polizei verurteilen. Allerdings denke ich, dass durchaus, wenn man den Prozess beobachtet, auch viele Details ans Tageslicht kommen, die sehr genaue Einblicke erlauben in die rechtsextreme Szene der 90er Jahre, in auch zum Teil Verquickungen und Kontakte, auch wenn hier seitens der Bundesanwaltschaft gedeckelt wird, wie sich am Beispiel des Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme immer wieder zeigt. Jedenfalls, ich denke, man kann als kritischer Beobachter, als kritische Beobachterin da schon einiges mit rausholen, wenngleich diese Aufarbeitung nicht das zentrale Anliegen erstmal des juristischen Prozederes ist.
Der Journalist Andreas Förster stellt ja einige Fragen, 13 Fragen genau, wo er eben sagt, naja, es muss eben doch über die Verquickung von Behörden gesprochen werden. Was ist da in Eisenach eigentlich passiert? Wieso war der Staatsschutz so schnell da? Er ist auf Indizien gestoßen, wo er sagt, die können sich also ganz schwerlich selbst umgebracht haben, da muss noch jemand mit im Spiel gewesen sein. Das sind Ungereimtheiten, die unbedingt geklärt werden müssen, und er hat das Gefühl, dass da unheimlich viel gedeckelt wird. Ist das auch Ihr Eindruck?
Das Gefühl kann ich nachvollziehen, dass an verschiedenen Stellen gedeckelt wird, Sachen im Unklaren bleiben. Wovor ich allerdings warnen würde, ist, von Unklarheiten in Verschwörungstheorien abzugleiten. Denn es ist ein unglaublich komplexer Sachverhalt, der sich uns darstellt, mit einer Fülle an Informationen, an Quellen, an Aktenlagen, mit natürlich auch staatlichen Interessen dahinter und behördlichen Interessen, die man aber genau kontextualisieren muss. Und nicht jede Ungereimtheit ist gleich ein Hinweis auf eine Verschwörung, die dahinter steht, oder eine aktive operationale Beteiligung von staatlichen Organen.
Genau, also Verschwörung klingt ja immer so groß, und das klingt ja, wird gleich abgetan, ja, das sind irgendwie Verschwörungstheoretiker. Andererseits gibt es ja jede Menge Indizien, die nahelegen zumindest, dass staatliche Behörden, Verfassungsschutz mehr als beteiligt waren und mehr wussten, als jetzt die Akteure zugeben.
Ja, das ist sicher eine Beobachtung, die man so bestätigen kann. Also, dass mehr gewusst wurde, als zugegeben wird, das kann man an verschiedenen Stellen, denke ich, festhalten. Das ist ja auch ein Ergebnis des Untersuchungsausschusses in Thüringen. Das ist auch im Prozess wird das immer wieder deutlich, beispielsweise wieder im Fall Temme, der ehemalige Verfassungsschutzmitarbeiter, der beim Mord in Kassel anwesend war und sich in verschiedene Widersprüche verstrickt hat und verschiedene Informationen Stück für Stück sozusagen preisgegeben hat. Da lassen sich auch andere Beispiele dafür finden. Auch in Eisenach gibt es natürlich offene Fragen, Ungereimtheiten. Natürlich der Hinweis auf oder die Warnung vor einer eines zu geschlossenen Bildes im Sinne einer Vorstellung einer Verschwörung, den NSU gesteuert hat, darf natürlich nicht davon abhalten, kritische Nachfragen zu stellen.
Jetzt entsteht der Eindruck, dass es ein Trio war. Das waren also die drei Bösen und die haben gemordet, geraubt, was das Zeug hält und jetzt sind die, also zwei von denen tot, der andere ist im Knast, Beate Zschäpe, und das war's dann. Dann gibt es Prozessbeobachter, die sagen, naja, die militante Szene, die rechtsextremistische Szene ist nach wie vor aktiv, es gibt sie noch, und in der Öffentlichkeit entsteht aber der Eindruck, naja, das sind jetzt die drei Terroristen und das war's. Es ist also mehr als ein Trio. Wie würden Sie das einschätzen?
Also selbstverständlich ist auch der NSU mehr als ein Trio. Die Einschätzung würde ich teilen. Auch wenn das Gericht sagt, den NSU mit dem Tod der beiden Uwes gibt es den NSU nicht mehr, ist ja zu beobachten, dass das Unterstützungsnetzwerk, das in Teilen angeklagt wird, gegen andere Teile wird in persona auch von Thüringer Neonazis ja noch ermittelt, dass die auch weiter in ihrer politischen Arbeit machen und die Unterstützungsleistungen, insbesondere bezogen auf die den Inhaftierten in Untersuchungshaft sitzenden Ralf Wohleben fortwährt. Das heißt, es ist von einem Netzwerk auszugehen, jetzt ganz unabhängig davon, dass es natürlich auch nach dem NSU noch eine rechtsextreme Szene im Allgemeinen gibt. Aber auch die engeren Verbindungen arbeiten fort. Man sieht das, wenn Neonazis aus Jena den Prozess besuchen in München beispielsweise. Man sieht das aber auch anhand ganz konkreter Aktivitäten und das Netzwerk. Ich komme jetzt aus München akut gerade von einer Tagung mit internationalen Gästen, die sehr interessant war. Unter anderem das Beispiel eines Wissenschaftlers aus den USA, der dort die rechtsextreme Szene beobachtet und der beobachtet, dass es selbst in den Vereinigten Staaten Tendenzen gibt oder Bestrebungen gibt, in der rechten Szene Geld zu sammeln und die an den NSU-Angeklagten zu senden zur Unterstützung. Mhm. Also es gibt da ein weltweites Netzwerk zum Teil, das über persönliche Kontakte oder auch nur informelle Kontakte agiert, aber zu sprechen, dass der NSU etwas Losgelöstes wäre, das ist völlig verfehlt.
Das heißt, ist es eine Solidarisierung des NSU oder der Strukturen, die es noch gibt, oder ist es tatsächlich eine Struktur, die weiterlebt? Wie würden Sie das einschätzen? Können Sie das von außen überhaupt einschätzen?
Also ich denke, man macht einen Fehler, wenn man sich die Struktur sehr geschlossen vorstellt, als irgendwas, was jetzt, da ist eine Brücke von Ufer A zu Ufer B und wenn die Brücke abgerissen ist, dann gibt es das nicht mehr. Also es sind persönliche Kontakte auch oder auch strukturelle Kontakte von Gruppen, die eine Tradition der Zusammenarbeit haben. Insofern würde ich sagen, dass das Netzwerk natürlich weiter besteht. Also warum auch nicht? Es sind ja sozusagen nur drei Leute da rausgefallen. Die stehen natürlich jetzt in einem anderen Fokus zum Teil und arbeiten sicher mit einer unterschiedlichen oder mit einer veränderten Sensibilität und Achtsamkeit auch. Aber das Kapitel NSU auch hinsichtlich sozusagen möglicher Vorbildwirkung würde ich nicht als beendet erklären.
Dann kommen wir nach einer kurzen Musik zu den Solidarisierungserscheinungen, zu den rechtsextremen Strukturen in Thüringen und natürlich auch in Erfurt. Was hat haben die NSU-Morde, der Prozess, die Öffentlichkeitsarbeit auch mit den rechtsextremen Strukturen gemacht, mit den Sympathisanten? Das ist eine Frage, die ich Matthias Quent stelle. Und wir reden natürlich auch über die Sozialraumanalyse, über rechtsextreme Subkulturen und Jugendkulturen in Erfurt. Im Gespräch Matthias Quent von der Universität Erfurt und wir reden über rechtsextreme Sub- und Jugendkulturen in Erfurt. Der Anlass ist eine Sozialraumanalyse, die er gemacht hat im Auftrag des lokalen Aktionsplans gegen Rechtsextremismus. Und bevor wir damit anfangen, vielleicht nochmal zu den rechtsextremen Strukturen zum NSU. Sie kommen direkt aus München von einer Tagung, haben den NSU-Prozess auch beobachtet. Sie haben beschrieben, dass selbst amerikanische Journalisten die rechtsextreme Szene beobachten, den NSU-Prozess beobachten. Und wir wollten darüber sprechen, wie es aussieht mit der Solidarisierung und Unterstützung dieses NSU-Terrornetzwerkes. Ich hätte ja vermutet, dass es eine Abkehr der, ich sag mal, etwas moderaten Rechten gibt, aber zu beobachten ist doch eher eine Solidarisierung, dass das irgendwie die Helden sind. Das wird nicht offiziell gesagt, aber sozusagen in den Verlautbarungen der Rechten kann man das schon beobachten, dass die sozusagen zum Mythos geworden sind. Gefährliche Sache, oder?
Das ist eine gefährliche Sache, in der Tat. Also es sind meines Erachtens nach zwei Hauptstoßrichtungen zu beobachten in der rechten Szene. Die eine, die sich insbesondere kristallisiert an den Thüringer Rechtsextremisten Ralf Wohlleben, der ja als Unterstützer angeklagt und ist und in Untersuchungshaft sitzt seit nunmehr über 2 Jahren und die eine Kampagne fährt unter dem Slogan Freiheit für Wolle. Wolle als Spitzname für Wohlleben seit vielen Jahren. Und diese Kampagne Freiheit für Wolle findet Unterstützung von Thüringer, von bayerischen, von zum Teil auch ausländischen Neonazis und hat diese Kampagne hat auch durchaus einen Integrationseffekt. Das heißt, dahinter versammeln sich nicht nur militante Kameradschafts-Nazis, sondern zum Teil auch Politiker und Akteure der NPD, die damit sozusagen auch öffentlich auftreten bei Facebook mit T-Shirts und so weiter. Eine zweite Strömung, die ich beobachten würde, ist die der Legendenbildung. Also es wird gesagt, der NSU, der hat nichts mit uns zu tun. Das ist ein Projekt des Verfassungsschutzes und des Staates. Die haben gemordet. Also der Slogan auch bei der Thüringer NPD ist NSU-Skandal, hat der Staat gemordet. Sozusagen diese ungeklärten Verstrickungen des Verfassungsschutzes, der Behörden, werden als Rechtfertigungsmoment genutzt, um sozusagen die Szene von dem Negativantlitz, was mit dem NSU einhergeht, abzulenken und um sozusagen das eigentlich die ganze Schuld dem Staat in die Schuhe zu schieben. Das ist auch im Zusammenhang mit der NPD-Verbotsdebatte wird das in Zusammenhang gebracht. Das ist sozusagen die Argumentation, der NSU wurde staatlich installiert, um die NPD verbieten zu können. Solche Zungenschläge werden da durchaus reingebracht und das wird ja zum Teil auch begünstigt dadurch, dass in weiten Teilen eine Nichtaufklärung stattfindet oder noch eine Verschleierung. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass diese Strategie nicht ganz erfolglos ist.
Das heißt, die Argumentation, Staatsterrorismus, das hilft, Repressionen und Verbotsverfahren anzuheizen, ist ja eigentlich sozusagen auch eine linke Argumentation. Und jetzt greifen, was ja häufiger passiert, die Rechten diese Argumentation auf und sagen, der Staat ist eigentlich der Böse und wir sind die Guten, weil wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Das mal vereinfacht gesagt.
Genau, vereinfacht gesagt könnte man das so sagen. Das hat allerdings ist es jetzt nicht nur eine Annektierung sozusagen linker Diskursstrategien oder tatsächlich auch Ereignisse. Bologna-Attentat beispielsweise ist ja so ein klassisches Beispiel dafür. Sondern tatsächlich auch eine Kontinuität in der rechtsextremen Diskursführung mindestens seit 15 Jahren, vermutlich länger. Wenn es darum geht, also Udo Vogt, der ehemalige Parteivorsitzende der NPD, hat gesagt, solange die Verfassungsschützer oder die V-Leute in der NPD eine gute Arbeit für uns machen, sind sie uns nützlich und wenn nicht, sind sie ein guter Schutz gegen ein Verbotsverfahren. Ähnliche Äußerungen gibt es im Übrigen auch von Ralf Wohlleben. Und also diese Diskursführung, der Verfassungsschutz in unserer Szene schützte uns auch in der Öffentlichkeit. Hat auch eine gewisse Tradition.
Wie stehen Sie zum NPD-Verbot? Bringt es was, die NPD zu verbieten? Hat es überhaupt rechtlich, juristisch eine Chance?
Ich bin kein Jurist, allerdings bin ich der klaren Überzeugung, dass die NPD eine antidemokratische Partei ist, die mit dem Grundgesetz, den Menschenrechten nicht vereinbar ist in ihren Forderungen. Und das ist ja auch der Grund, warum sie, das ist ja auch nicht der Grund, dass sie nicht verboten ist, dass sie besonders demokratisch wäre, sondern der Grund ist, sie konnte nicht verboten werden im ersten Verbotsverfahren 2002, 2003, weil sie durch V-Leute durchsetzt war und den Richtern nicht ersichtlich war, welche der menschenfeindlichen, antidemokratischen Positionen und Inhalte von der NPD und welche von, also originär von der NPD und welche von V-Leuten getätigt wurden. Ich würde mich über das Verbot insofern freuen, als dass dann diese müßige Debatte endlich zu Ende wäre. Und auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr, dass das Problem damit als erledigt erklärt wird und die tatsächlichen Ursachen und viel tiefergehenden Erscheinungen des Rechtsextremismus, die sich ja nicht nur im organisierten Bereich gerieren, aus dem Blick geraten.
Der Verfassungsrechtler Meyer sagt, wir müssen die NPD bis auf Weiteres aushalten und müssen den politischen Diskurs führen. Und es wird immer muss auch rechte Parteien geben und man sollte sich auf politische Meinungsstreit auseinandersetzen. Und ein Verbot hält er für verfassungsrechtlich sowieso für schwierig, für antidemokratisch. Und auf der anderen Seite sagt er, ein Verbot würde die Szene radikalisieren und genau das Gegenteil erreichen. Können Sie nachvollziehen, was er meint, abgesehen von den juristischen Hürden, dass so eine Auseinandersetzung, eine politische, eine parteipolitische, auf einem politischen Diskurs beruhen muss und nicht auf Verbotsverfahren oder auf Verboten?
Mit der Einschränkung, dass ich nicht der Meinung bin, dass man sich mit allem, was Nazis sagen, auseinandersetzen muss. Also Wiglaf Droste sagte Anfang der 90er mal, man muss nicht an jeder Mülltonne schnuppern in dem Zusammenhang. Ich finde es wichtig, darüber aufzuklären, über welche Dynamiken, über welche Mechanismen rechtsextreme Agitation funktioniert. Allerdings muss man aufpassen, dass man dadurch nicht Gefahr läuft, die Neonazis als Partner in Augenhöhe wahrzunehmen und sozusagen ihre Einstellungen und ihre Positionen demokratisch zu legitimieren, indem man sie als eine von vielen möglichen Positionen anerkennt.
Ja, was heißt denn schon Augenhöhe? Es geht doch um einen politischen Streit, um auch eine harte politische Auseinandersetzung. Da geht es doch nicht um Augenhöhe, es geht da auch doch um einen politischen Diskurs. Oder worum geht es denn sonst?
Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man einen politischen Diskurs über einen Gegenstand führt oder mit demjenigen. Ich finde es gut, dass es einen, wenn es einen politischen, auch parteipolitischen Diskurs über die NPD ihre Inhalte gibt. Ich würde aber davor warnen, den Diskurs mit der NPD zu führen.
Das heißt, mit den formellen Strukturen, wie Sie sie auch beschreiben in der Sozialraumanalyse, also mit NPD-Kadern zu streiten oder sich mit den Themen auseinanderzusetzen, halten Sie für schwierig?
Das halte ich sogar für gefährlich, denn wenn man da nicht entsprechend sehr gut vorbereitet und eingestellt ist, läuft man Gefahr, genau die Strategien anzusprechen und zu bedienen, die die NPD und die Neonazis propagieren und die sie in Schulungen auch verbreiten. Wortergreifungsstrategien, die spezifische Argumentationsmuster voraussetzen, die jedes Mal nicht darauf zielen, auf die Argumente des Gegenübers einzugehen, sondern den als eigentlichen Antidemokraten zu stigmatisieren. Mhm. Das heißt, es ist eine spezifische Form der Diskursführung. Wer darauf nicht eingestellt ist, kann dagegen kaum...
Da würde ich mal sagen, da muss man sich eben drauf einstellen und sagen, das macht mal richtig Arbeit, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, mit den Argumenten von Rechtsextremen. Das ist halt irgendwie die Demokratie, das ist Meinungsstreit, das ist halt das, womit wir uns beschäftigen müssen oder nicht.
Ich würde das anders sehen. Also ich würde sehen, dass man diese Position, die dahinter stehen, nicht anerkennen muss und auch nicht sozusagen als vom demokratischen oder vom also nicht in den Diskurs einführen muss. Forderungen der NPD, die auf die absolute Ausgrenzung, Ausweisung von Menschengruppen hinweisen, sind für mich nicht diskursfähig und widersprechen dem, was Demokratie ausmacht, nämlich eine Gleichwertigkeit. Und diese Aspekte der Ungleichwertigkeit, die die Rechtsextremen kennzeichnen, die sie auch im Diskurs führen, sind nicht dazu durch dürfen nicht legitimiert werden in meiner Wahrnehmung oder in meiner Einschätzung, dass man sie auf Augenhöhe diskutiert mit anderen politischen Ideen. Die NPD ist eben keine Partei unter vielen.
Ja, und wer ist denn legitimiert zu sagen, was legitim ist?
Das ist Gegenstand des Diskurses und das müssen wir natürlich im gesellschaftlichen Prozess aushandeln und ausdiskutieren.
Da sind wir auch schon mittendrin eigentlich in dem Diskurs. Wir wollen über die rechtsextremen Sub- und Jugendkulturen sprechen in Erfurt. Sie haben sich direkt mal Erfurt angeschaut und haben, wenn ich es mal zusammenfassen darf, gesagt, dass Erfurt immer interessant ist und auch eine Ausstrahlung hat und eine Bedeutung hat, einen Symbolcharakter für Thüringen. Das heißt, so stark die Zivilgesellschaft auch sein wird, es wird immer Rechtsextreme geben, die in Erfurt Kundgebung anmelden und Erfurt nutzen als Aufmarschort oder zumindest um Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Kann man das so zusammenfassend sagen?
Das ist ein Bestandteil, den man so zusammenfassen kann. Also, oder besser gesagt, zwei Bestandteile, die Sie jetzt gebracht haben. Nämlich der erste, es wird immer Rechtsextreme geben. Ich glaube, das ist nicht nur ein Faktor, mit dem wir uns in Erfurt abfinden müssen, sondern in jeder Gemeinschaft ab einer bestimmten Größe in Thüringen, Ostdeutschland, Deutschland, Europa, weltweit vielleicht. Und viel wichtiger als das Vorhandensein einzelner Neonazis ist eben die Form, wie sich die Gesellschaft, auch die Stadtgesellschaft, wenn man jetzt in einem lokalen Kontext setzen will, eben mit diesen auseinandersetzen. Insofern, zurückzukommen zur Diskussion, eben würde ich dem zustimmen. Man muss damit klarkommen natürlich, dass es einen bestimmten Anteil auch von Neonazis gibt oder von Rechtsextremen, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Und der zweite Punkt ist der besondere Symbolcharakter, der von Erfurt als Großstadt in Thüringen, aber vor allem als Landeshauptstadt ausgeht. Das heißt, selbst wenn es hier keine aktiven Strukturen gäbe, was nicht der Fall ist, es gibt diese Strukturen, ist es nicht zu verhindern, das haben wir auch gesehen im Bundestagswahlkampf mit den Aufmärschen der NPD in Erfurt, aufgrund dieser Symbolwirkung, der ein Stück weit auch der zentralen Lage, aber vor allem der Ausstrahlungskraft und der besonderen Aufmerksamkeit, die durch die verschiedenen Ministerien, den Landtag, die Medienanstalten, die hier sitzen, auch auf der Landeshauptstadt sitzt, ist es im Grunde nicht zu vermeiden. Und die Zivilgesellschaft, die Stadtgesellschaft muss damit einen Umgang finden, dass das auch in den nächsten Jahren stattfinden wird.
Mhm. Kommen wir mal ganz konkret zu den Strukturen, die Sie ja beschrieben haben. Es gibt die also formell organisierten Strukturen in Erfurt und dann die informell, also die, ob das nun die Kameradschaften sind, ob das Vereine sind, ob das Kneipen sind, ob das irgendwie eine Subkultur ist, in der Fußball-Fan-Kultur, das ist ja sehr vielseitig. Fangen wir mal mit dem ja relativ einfach zu greifenden formellen organisierten Strukturen in Erfurt an. Reden wir da nur über die NPD oder reden wir da auch über so Abkapselungen wie Pro Erfurt und diese ganzen Sport Vereine, die drumherum organisiert sind. Worüber reden wir bei formell organisierten rechtsextremen Strukturen in Erfurt?
Also wir reden über die NPD und Pro Erfurt im Besonderen, auch über den Sportverein Mach dich fit e.V., auch über andere auch andere Strukturen, die rechts der CDU stehen, würde ich da mit in den Blick nehmen. Das betrifft oder betraf die Partei Die Freiheit und auch die Alternative für Deutschland. Denn was in Erfurt zu beobachten ist, dass Rechtsextremisten auch für die AfD Werbung machen und für die sozusagen ein Stück weit in den Wahlkampf gegangen sind.
War das eine neue Erkenntnis auch in dieser Sozialraumanalyse für Sie?
Das war mir in der Form neu, ja. Also das ist, und da kommen wir auch zu einem Problem, das selbst die formellen Strukturen greift, nämlich die unheimliche Innovationsfreude und Veränderungsfähigkeit oder auch interne Zerstrittenheit der rechten Szene, die in Thüringen fast die größte Stärke der Demokraten und Demokratinnen ist, würde ich sagen.
Das heißt, die Nichtgeschlossenheit der rechtsextremen Strukturen, würden Sie als sogar sagen, das ist innovationsfreudig, weil dadurch vielfältige Strukturen entstehen, wo für jeden was dabei ist?
Ja, das zum Teil, aber vor allem ist es schwierig von außen zu fassen, also zu benennen, zuzuordnen, auch Potenziale einzuschätzen. Man muss leider sagen, die Studie ist vor zwei Wochen, glaube ich, gedruckt worden und mittlerweile ist eine halbe Seite schon wieder inaktuell, weil die NPD Vorstandswahlen gemacht hat und da jetzt noch stärker als vorher ehemalige Pro-Erfurt-Aktivisten untergebracht sind
das aus dem Kameradschaftsspektrum. Das muss man nochmal erläutern, dass die NPD zerstritten war, dann hat sich eine Gruppe abgespalten. Die haben dieses Pro Erfurt aufgemacht und können Sie das vielleicht nochmal erläutern, wie das zustande gekommen ist und jetzt gibt es ja so eine Art Wiedervereinigung?
Genau, also das ist vor einigen Jahren ein Streit gewesen in der NPD, auch in einer Kameradschaft in Erfurt, aus deren Resultat damals unter Federführung des nun als V-Mann enttarnten oder selbst enttarnten Kai-Uwe Trinkhaus, der Verein Pro Erfurt gegründet wurde, mit im späteren auch verschiedenen Unterorganisationen, Pro Jugend, es gibt auch Pro Sömmer da, und dieses Klientel oder diese Clique hat die formelle rechte Szene in Erfurt einige Zeit dominiert und die NPD war dagegen fast bedeutungslos, also im Vergleich zumindest. Das hat sich jetzt im Sommer wieder gedreht, als einige Pro-Erfurt-Funktionäre, insbesondere den als Bewegungsunternehmer Enrico B. bezeichneten, sich wieder der NPD zugewandt haben, nun auch im Vorstand des Kreisverbandes aktiv sind. Das heißt, wir haben eine neue...
Enrico S. oder Enrico B.?
B.,
also so... Und mit welchem Enrico reden wir jetzt? Also muss man nochmal klären.
Ich kann ihn mal nicht aussprechen. Prischicco.
Okay, gut. Also dieser Enrico B., das ist der, der auch verschiedene Klamottenläden hat und wie Sie beschreiben den als Bewegungsunternehmer. Als Bewegungsunternehmer, da könnte ich mir immer irgendwie jemand vorstellen, der irgendwie eine, ja, was weiß ich, einen Sport, einen Gymnastikladen hat oder was. Was ist ein Bewegungsunternehmer im rechtsextremen Milieu? Wie würden Sie das beschreiben, so aus soziologischer Sicht?
Also der Begriff des Bewegungsunternehmers kommt aus der sozialen Bewegungsforschung, aus der Forschung zu neuen sozialen Bewegungen und kennzeichnet Political bzw. Social Entrepreneurs, also Personen, die eine Schlüsselrolle einnehmen bezüglich der Formierung, Integration von Bewegungen.
Das ist also kein Funktionär, kein Parteifunktionär oder Vereinsfunktionär, sondern das ist so eine integrative Figur, die auf subkultureller Ebene, auf jugendkultureller Ebene, wie auch immer, Leute zusammenbringt, so eine Integrationskraft hat, könnte man das so übersetzen?
Genau, die eine Integrationskraft hat und diese aber verbindet mit sozusagen oder auch formiert in einer in einem kollektiv geteilten Ziel oder einer Vorstellung. Also jetzt nicht allein der Ansager in einer Clique, sondern schon sozusagen mit einer bewussten politischen Intention.
Und der hat es geschafft, dieser Enrico B. in Erfurt auch eine Struktur zu verfestigen oder wieder aufzubauen?
Das würde ich sagen. Also die Strukturen gab es, aber ihm gelingt es derzeit, verschiedene Milieus aus dem Fußballmilieu, aus den Kameradschaftskreisen und aus der NPD zusammenzubringen und handlungsfähig zu machen. Das ist eine relativ neue Gefahr, denn wenn wir Erfurt in den letzten Jahren betrachten, da gab es sicher immer Nazi-Aktivitäten, aber insgesamt war die Szene doch eher am vor sich hin dümpeln, um es mal umgangssprachlich zu formulieren.
Über was für Menschen reden wir? Sind das Hooligans, Fußballfans? Sind das Leute, die rechtsextreme Musik hören, obwohl die ja auch sehr vielfältig ist? Kann man das zahlenmäßig und auch jugendszenemäßig fassen?
Also das ist sehr schwierig zuzuordnen, weil es auch ein sehr fluides Milieu ist, wo Leute kommen, Leute gehen. Insgesamt würde ich das Potenzial von Rechtsextremen aus verschiedenen Milieus in Erfurt auf etwa 200 Leute schätzen. Davon sind so 50 bis 75 im Umfeld von dem Enrico B. Zu verorten.
Sind das gewaltbereite Neonazis oder sind die eher subkulturell sympathisierend? Wie würden Sie das einschätzen?
Also es sowohl als auch, würde ich sagen. Es gibt insbesondere im Umfeld dieses Sportvereins, jetzt muss ich mal suchen, ob ich die Seite finde, wo aus einer Anfrage.
Kann ich vielleicht nochmal sagen, dass es natürlich in gedruckter Form diese Sozialraumanalyse gibt von Matthias Quent zwischen Symbolwirkung und alltäglichem Raumkämpfen, Manifeste Rechtsextremismus und zivilgesellschaftliche Gegenbewegung in Erfurt, gibt es als Druckausgabe, aber auch online. Wo finde ich denn diese Broschüre online, in der Sie gerade blättern?
Auf der Seite des lokalen Aktionsplans, also, lap-erfurt.de.
Kann man sich das als PDF oder wir mal runterladen und rumblättern und gucken, was sie da geschrieben haben. Denn wir können das in der Ausführlichkeit natürlich jetzt nicht besprechen. Ja. Wir versuchen die Dinge sozusagen anzudeuten und die Zahlen und die ganzen Untersuchungen sind in dieser Sozialraumanalyse nochmal nachlesbar.
Genau, und ich nochmal zu der Frage der sozusagen der Gefährlichkeit oder der Kriminalität oder Gewalttätigkeit. Um diesen Sportverein herum, das ist, geht aus einer Anfrage bzw. aus einer Angabe des Thüringer Innenministeriums hervor, also diesen Sportverein, der auch von Enrico B. mit begründet wurde. Ich kann mal ein paar der Straftaten, die Angehörigen des Sportvereins zugelastet werden, aufzählen. Bedrohung, besonders schwerer Fall des Diebstahls, besonders schwerer Fall des Landfriedensbruch, Führung von Waffen, gefährliche Körperverletzung, Raub, räuberische Erpressung, schwerer Raub, Verstoß gegen das Waffengesetz, Volksverhetzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Liste ließe sich jetzt noch etwas fortsetzen. Also es ist durchaus, zumindest in Teilen, pauschalisieren ist schwierig zu sagen, weil wir können keine Gesamterhebung der Szene machen, aber es gibt schon ein erhebliches Gewaltpotenzial in diesem Milieu.
Sie sprechen also über die informell organisierte rechtsextreme Szene in Erfurt, dazu gehören gerechte Klicken, Verbindungen in die Fußballszene, Klamottenläden. Das ist aber, wenn ich das richtig verstehe, keine homogene Gruppe. Also das ist durchaus unterschiedlich motiviert oder wie kann man das beschreiben? Also es gibt ja den Skinhead aus den 90ern nicht mehr, wo man sagt, das ist ein Rechter, der hat eine Glatze und hat Springerstiefel, fertig. Das splittet sich heutzutage in verschiedene Jugendszenen auf oder gibt es da eine Tendenz der Einigung wieder, also subkulturell gesehen?
Also das splittet sich auf, nicht nur in unterschiedliche Strömungen oder Szenen, sondern auch in Klicken zum Teil. Also man hatte das Phänomen, dass Neonazis aus Stadtteil XY wollen nichts mit denen aus YZ zu tun haben. Das ist auch jetzt an sich keine besonders neue Erkenntnis. Wir haben in diesem Milieu, das hat vor kurzem übrigens auch im NSU-Prozess eine Rolle gespielt, sowieso so ein breites Feld zwischen denen, denen es hauptsächlich um Spaß, wie sie es selber nennen würden, also Alkohol und Musik und auch Gewalt geht, und jenen, die tatsächlich eine ideologische Strategie auch verfolgen. Und die sind sich nicht immer ganz einig untereinander. Und da besteht auch ein großes Konfliktpotenzial, weswegen man auch nicht absehen kann, so richtig, wie das weitergeht. Also es kann sein, dass sie sich in 2 Monaten schon wieder zerstreiten.
Was sind denn subkulturell geprägte Neonazis? Wie kann man das beschreiben?
Subkulturell geprägte Neonazis sind solche, die zunächst einen Zugang über den vorpolitischen Raum bekommen. Das heißt, über Musikangebote, die sie reizen, über Kleidungsmarken, die sie schick finden, oder Zuordnungen, die sie über Klicken vornehmen, in denen sie sich Gruppen anschließen und zunächst die Kameradschaft suchen oder zunächst das Erlebnis suchen und über diesen Prozess und über diese Integration dann mehr oder weniger politisiert werden.
Das sind da Ansatzpunkte zu sagen, wenn man die sogenannte Zivilgesellschaft, die was gegen Rechtsextremismus tun will, da anzusetzen und sagen, erstmal über diese Jugendszenen, die subkulturell geprägten Neonazis, erstmal überhaupt zu erkennen, zu sagen, okay, da kann man was machen, oder ist da dieser Bekehrungsgedanke fehl am Platz? Bekehrung wohin auch immer.
Ja, das ist ein schwieriges Feld, weil es auch eine Frage ist, an welchem Punkt man noch ansetzen kann. Mit gefestigten Neonazis hat das sicherlich keinen Sinn. Allerdings ist nicht jeder 15- oder 16-Jährige, der gern Thor Steiner trägt, ein gefestigter Neonazis, bei dem Hopfen und Malz verloren ist. Da sollte man allerdings nur Profis dran lassen in der Jugendarbeit. Das kann schnell schief gehen, wie wir in den 90er Jahren gesehen haben. Die Differenzierung zu treffen, das ist eine Einzelfallentscheidung und bedarf einer hohen Sensibilität, würde ich sagen.
Sie sprechen ja von Angsträumen, auch in der Studie, und der Präsenz und die gewaltbereite Aura, die einschüchternd und beängstigend wirkt. Das heißt, da muss mal gar nicht so viel passieren an sich, dass solche Klicken schon auftreten, die man offen als Neonazi erkennen kann. Die können ganze Stadtteile und, wie wir sehen, auch Dörfer in Angst und Schrecken versetzen, obwohl die möglicherweise gar nichts machen. Welche Bedeutung haben diese Angsträume und diese Präsenz und diese gewaltbereite Aura für eine Gesellschaft, auch für eine Stadt wie Erfurt?
Also das ist gerade aus einer lokalen Perspektive eine vorrangige Gefahr, weil damit einhergeht eine Beschränkung dessen, was wir als Demokratie, als offene Gesellschaft verstehen und erleben. Wenn also bestimmte Personengruppen, seien es Migranten, Migrantinnen, seien es Linke, seien es Punker, sich nicht mehr trauen, bestimmte Orte zu bestimmten Tageszeiten zu betreten, dann ist es sozusagen, das ist keine national befreite Zone, aber doch zumindest eine temporäre Hegemonialstruktur. Das, was verschiedene Folgen haben kann, nämlich die Folge, dass es, Sie haben es geschildert, von dörflichen Regionen insbesondere, dass es nichts anderes mehr gibt. Also wo sozusagen eine Neonazi-Jugendkultur hegemonial ist, dominant ist und auch nichts anderes mehr stattfindet, dann sind die Gelegenheitsstrukturen gegeben, dass auch nachwachsende Generationen oder nachwachsende Generationen Jugendliche genau nur das Angebot kennenlernen und genau
da auch geht da wieder rein.
Da geht man da hin.
Wächst und rutscht man so rein.
Genau.
Das ist eine Riesengefahr. Wie schätzen Sie das in Erfurt ein? Gibt es da diese Angsträume, diese Präsenz und diese Aura, von der Sie gesprochen haben? Und könnten Sie das lokalisieren in Erfurt?
Also es gibt diese Aura. Viele, wir haben ja Leute befragt für die Studie, also zum einen Akteure der Zivilgesellschaft, zum anderen auch Protestteilnehmende. Und es gibt schon die große Angst oder unter vielen eine eher diffuse Angst, zum Opfer rechter Gewalt in Erfurt zu werden, und auch die Wahrnehmung, dass sehr viel passiert, dass sehr viel rechte Gewalt, insbesondere im Stadtzentrum, passiert. Das äußert sich derzeit nicht darin, dass sich größere, zumindest habe ich das in der Befragung nicht feststellen können, dass sich Gruppen aus bestimmten Vierteln zurückziehen oder bestimmten aus der Innenstadt, wo das Gewaltproblem am virulentesten ist.
Ist es das? Weil in der Wahrnehmung war das bei mir eigentlich mal, waren bestimmte Plattenbaugebiete, wo der Fokus war, und da sagt man, geht man halt nicht hin und fertig.
Ja, das ist so ein Gefühl, und auch in der Wahrnehmung, das platziert sich insbesondere um die Kammwegklause in Südost, wo es auch tatsächlich am Wochenende abends wird da kein Linker allein vorbeigehen, der darüber Bescheid weiß. Das ist ein Angstraum, temporärer Angstraum, als ein Szenetreffpunkt der extremen Rechten. Allerdings, wenn man die Fälle, die tatsächlich empirisch dokumentiert sind und die auch, das entspricht auch der Wahrnehmung der Polizei übrigens, zugrunde legt, dann ist die höchste Gefahr, zum Opfer rechter Gewalt zu werden, in der Innenstadt. Mhm. Hängt natürlich damit zusammen, dass da die Kneipen sind, dass da auch sozusagen der Melting Pot des kulturellen und Freizeitlebens stattfindet.
Die Übergriffe im Kunsthaus in Erfurt, war das eine neue Qualität, wo man sagen kann, die dringen tatsächlich auch in geschützte Räume ein und werden gewalttätig?
Das war insbesondere insofern eine neue Qualität, als dass es ein anderes Klientel betroffen hat als vorher. Also es gab auch vorher bereits Angriffe gegen linke Objekte beispielsweise oder Strukturen oder auch in privaten Räumlichkeiten und Zusammenhängen. Aber dass es ein Kunsthaus als eine sehr etablierte kulturelle Einrichtung der Stadt trifft, das war neu und das hat auch sehr starke Effekte befördert. Insbesondere was die öffentliche Auseinandersetzung und im Übrigen auch die Sensibilität der Polizei angeht.
Die Sensibilität der Polizei, aber auch der sogenannten Zivilgesellschaft, ist immer schwer, das zu fassen. Dazu gehört natürlich also Stadtpolitik, Stadtabgeordnete, Verwaltung und natürlich auch Parteien, aber vor allen Dingen kleine Gruppierungen, außerparlamentarische Gruppen. Wie schätzen Sie in Erfurt die Zivilgesellschaft ein, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandersetzt? Gibt es da, wenn ich mal von Bündnis sprechen, aber zumindest ein Netzwerk von Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen? Und ist das stark?
Ja, es gibt ein starkes Netzwerk, es gibt ein vielfältiges Angebot, das auch bestimmte weiße Flecken hat. Also natürlich gibt es eine Vielzahl von Organisationen, insbesondere auch formeller Natur, die Gewerkschaften, die Parteien, verschiedene zivilgesellschaftliche Gruppierungen allerdings auch, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, oftmals anlassbezogen, zum Teil auch natürlich in eigenen Veranstaltungen, Radio-Frei-Insendungen beispielsweise, die und auch Projekten, die hier angesiedelt sind, die sich auch im präventiven Raum damit auseinandersetzen. Da würde ich sagen, ist Erfurt schon sehr gut aufgestellt, insbesondere auch dann sehr gut aufgestellt, wenn man den Vergleich wagt in andere Regionen, insbesondere die ländlichen, die es in Thüringen ja sehr zahlreich gibt. Das heißt nicht, dass es nicht auch in Erfurt Sachen zu verbessern gäbe.
Was gäbe es zu verbessern? Die Mobilisierung scheint ja zu klappen. Also wenn irgendwo Kundgebung angemeldet werden, ist relativ schnell dann auch was los und Gegenwehr da. Die Stadtverwaltung versucht da auch mitzutun. Oder wie schätzen Sie das ein?
Also diese Entschuldigung, diese Protestbewegung findet statt. Die Stadtverwaltung, ich würde sagen, es ist ambivalent. Also sie steht so in der Kritik, nicht genug durchzugreifen, nicht genug zu tun. Auf der anderen Seite gibt es sehr deutliche Versuche, also der Verbot, der Verbotversuch der Nazi-Demo am 1. Mai, die eben schon geschilderten Projekte, die zum Teil städtisch finanziert sind. Das ist so ein bisschen eine Wahrnehmungsfrage auch. Und das ist eine Sache, die ich in der Erfurter Zivilgesellschaft oder bei den befragten Akteuren sehr stark festgestellt habe, dass die Einschätzung über die Problembelastung und auch den Umgang mit dem Rechtsextremismus in der Stadt unheimlich weit auseinandergehen. Und zwar so weit auseinandergehen, dass man sich anhand dieser Einschätzung voneinander differenziert, voneinander abgrenzt und eigentlich die Anerkennung der unterschiedlichen Standpunkte darunter leidet.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Also wir haben beispielsweise gefragt in der Befragung, was würden Sie sagen, welchen Ruf Erfurt halt im Allgemeinen hat. Einige sagen, Erfurt ist, oder ein Beispiel ist, Erfurt ist die schönste Stadt mit einem sehr guten Ruf. Eine andere Wahrnehmung ist, Erfurt, ich zitiere das, ist eine geltungsbedürftige Kackstadt. Und diese Einschätzung hangelt sich ein bisschen daran, wie der offizielle Umgang mit dem Rechtsextremismus und auch die eigene Problemwahrnehmung eingeschätzt wird. Und da sind natürlich ganz unterschiedliche Rollen. Wer selber zum Opfer rechter Gewalt wird und sich alleingelassen fühlt, wird eine andere Einschätzung treffen als jemand, der damit keine Berührung hat. Und die Anerkennung dieser Differenzen und ein Umgang damit zu finden, finde ich, wäre ein wichtiger Aspekt für die Erfurter Zivilgesellschaft, um die Reihen noch stärker zu schließen.
Der Oberbürgermeister Andreas Bausewein hat in der Vergangenheit immer von Truppenteilen gesprochen und sagt, da ist eine Truppenteile, hat das, könnte man sagen, einerseits ein bisschen bagatellisierend, andererseits sagen, naja, das sind halt irgendwie verwirrte Jugendliche und das sind eben Truppenteile und mit denen muss man sich beschäftigen und so weiter. Inwieweit ist aber neben diesen sogenannten Truppenteilen, also von den verwirrten Jugendlichen, ne, inwieweit geht denn ein rechtsextremes Gedankengut auch in die Breite der Gesellschaft? Wir haben das ja im Thüringen-Monitor, können wir das immer wieder nach. Haben Sie da Erkenntnisse, wie das in Erfurt aussieht mit Sympathisanten? Man kann sich auf der einen Seite die Wahlergebnisse der Lokal-, der Kommunalwahlen anschauen und auch bei den Bundes- und Landtagswahlen. Wie tief ist denn Rechtsextremismus oder sagen wir mal gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verortet in Erfurt in der Breite?
Das lässt sich in Zahlenwerten nicht sagen, weil es dazu keine Erhebung gibt, die jetzt stadtspezifisch wäre. Es gibt sozusagen Kreisreduktionen auch von vorherigen Untersuchungen, die sagen, ja, 15-20% der Erfurter Stadtbevölkerung teilt rechtsextremes Gedankengut.
Moment, 15-20% der Erfurter Stadtbevölkerung teilt rechtsextremes Gedankengut.
Rechtsextreme Einstellung, korrekt, ja.
Rechtsextreme Einstellung, das wäre viel, oder?
Das ist relativ zu sehen. Also es gibt Regionen in Thüringen, in denen es über 20% sind. Es ist immer schwierig zu arbeiten mit solchen heruntergerechneten Zahlen, denn das ist zum Teil über den Zeitverlauf unterschiedlich. Das heißt, zum Zeitpunkt der Erhebung entsprach das dem Thüringer Durchschnitt 2009, 2010. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist ein ganz eigenes Einstellungssyndrom, zu dem keine Erhebung aus Thüringen vorliegen derzeit. Was die Wahlergebnisse angeht, dann bewegen wir uns schon wieder auf einer ganz anderen Ebene, auf einer Ebene des Verhaltens. Also es ist sehr leicht, wenn man bestimmte, beispielsweise rassistische Aussagen zu teilen am Stammtisch oder so. Und es ist nochmal was anderes, etwa die NPD zu wählen. Damit ist ein soziales Stigma verbunden. Da muss ich mich bewusst dafür entscheiden, Rechtsextreme zu unterstützen. Liegt in Erfurt das Stammwählerpotenzial, würde ich sagen. Die große Veränderung gab es da in den letzten Jahren eigentlich nicht. So zwischen 2-4%.
Sie haben in dem Nebensatz am Anfang des Gesprächs die AfD, die Alternative für Deutschland, angesprochen, dass die Rechtsextremen auch für die AfD sympathisieren und die sogar unterstützen. Wenn man sich jetzt die Bundestagswahlergebnisse anschaut für Thüringen und das mal hochrechnet, dann wären die mit knapp 7% im Thüringer Landtag und wenn die jetzt mal möglicherweise kommunal antreten, könnte das ja auch dazu führen, wenn die Strukturen soweit sind, dass sie in Stadtparlamenten sitzen, aber zumindest aber im Landtag, wenn jetzt im Herbst ein Landtag gewählt wird. Ist das eine Strategie der Rechten, zu sagen, wir graben uns selbst das Wählerpotenzial ab der NPD und unterstützen die AfD, oder ist es zu früh, da eine Einschätzung zu geben?
Das ist zu früh, dazu eine Einschätzung zu geben. Die NPD als solche, jetzt als Landesverband, hat sich von der AfD sehr klar distanziert, sie allerdings auch als Konkurrenz wahrgenommen und bezeichnet in bestimmten Fragen, wobei die NPD sagt, das sind nicht die wahren Nationalen, die haben bestimmte Aspekte, aber die einzig nationale Opposition sozusagen sind wir. Und dieses Phänomen, das ich geschildert habe, bezüglich der Unterstützung von Rechtsextremen für die AfD, die es in Erfurt gab und die sich beispielsweise ausdrückt daran, dass Pro-Erfurt-Mitglieder am Wahlkampf beteiligt waren oder auf der Facebook-Seite von Pro-Erfurt AfD-Sachen geteilt wurden und Wahlwerbung für die AfD gemacht wurden. Das ist schwierig zu sagen, ob sich das fortsetzen wird, ob das eine Verankerung findet. Auch die AfD als junge Partei ist im Wachsen, hat sich selber noch nicht abschließend gefunden.
Ein Artikel oder ein Absatz in der Sozialraumanalyse fragt, wer demonstriert gegen rechts? Wir haben schon darüber gesprochen, dass es also eine heterogene Gruppe ist, dass man da nicht von einem Bündnis sprechen kann, aber das doch am Ende viel Menschen mobilisiert. Wer demonstriert denn gegen rechts und gibt es genügend Angebote, genügend Strukturen, um sich mit dem Thema Rechtsextremismus in Erfurt auseinanderzusetzen?
Also wir haben das betrachtet anhand einer Protestbefragung am 1. Mai, die stattgefunden hat, also eine Fragebogenerhebung bei den zentralen Kundgebungen, die von dem größten gemeinsamen Bündnis in Erfurt, dem Kein-Meter-Bündnis, beworben wurden. Wenn wir die Ergebnisse zusammenfassen, sind diejenigen, die gegen rechts demonstrierten, sie sind sehr jung, sie sind überdurchschnittlich gut gebildet, also über 80% der Teilnehmenden haben mindestens Abitur. Sie setzen sich aus ähnlichen Teilen aus Männern und Frauen zusammen, sie wählen ein SPD, Linke oder Grüne, sind aber insgesamt nicht alle regelmäßig im Themenfeld aktiv. Also es gibt da so einen Ausbau, ein großes Ausbaupotenzial. Viele sagen, ja, nee, ich habe noch nie was in dem Zusammenhang gemacht oder ich engagiere mich gelegentlich gegen Rechtsextremismus oder Rassismus. Etwa 20% der Befragten sind regelmäßig aktiv und auch das ein Befund. Ich glaube, etwas über die Hälfte der Befragten, die sagen, ich würde mich gern mehr engagieren, aber es fehlen mir die Angebote in Erfurt. Das weist darauf hin, vielleicht auch im Hinblick auf eine sozialräumliche, auf ein sozialräumliches Defizit, also viele der Zivilgesellschaft.
Als Soziologe nochmal übersetzen, wie würden Sie das jetzt für mich verständlich sagen? Was sind das für Defizite?
Also das Defizite beispielsweise, dass bestimmte Angebote nicht wohnraumnah stattfinden. Also dass jemand, der in einem dörflichen Ortsteil beispielsweise Erfurt wohnt, wenig Zugang zu dem hat, was an Initiativen oder Aktionen gegen rechts im Stadtzentrum stattfindet.
Abschließend noch für dieses Gespräch, Sie sprechen in der Sozialraumanalyse von informellen Geländegewinnen der Rechtsextremen und von Jugend- und subkultureller Normalisierung und in dem Zusammenhang auch von Ideologien der Ungleichwertigkeit. Was sind denn die Geländegewinne, die informellen Geländegewinne? Wie würden Sie die beschreiben? Sind das diese Klamottenläden, Szeneläden, Kneipen oder Angsträume, von denen wir schon gesprochen haben?
Also Geländegewinne kennzeichnet die gesellschaftlichen Ebenen, wo sie Macht entfalten können, wo Rechtsextreme also sozusagen auf Gegenwind, auf Gegenliebe stoßen, auf offene Türen stoßen. Das sind also explizit nicht die Kleidungsmarken oder die Kleidungsläden, sondern diejenigen oder das Potenzial derer, die tatsächlich darauf zurückgreift und diese Kleidungsläden besucht und dort sich eindeckt. Das heißt also, gibt es die Frage im informellen Bereich, gibt es sozusagen eine Normalisierung oder eine Zunahme rechtsextremer Kleidungsmerkmale oder sowas. Und da ist schon die Aussage, das ist nicht auf alle Milieus natürlich zu beziehen, aber insbesondere auch in den Plattenbauvierteln, aber auch in der Innenstadt, dass es sowas gibt. Also eine Zunahme rechtsextremer Tendenzen, Erscheinungsbilder, etwa in der Kneipenszene, im Fußballmilieu wo es oft auch gar nicht mehr trennscharf ist zu unterscheiden. Wo hört jetzt Fanverhalten beispielsweise auf, wo fängt Rechtsextremismus an?
Sie sprechen von einer äußeren Modernisierung des Rechtsextremismus, dass auch die Neonazis natürlich sich optisch verändert haben und dass das irgendwie, Sie haben es ja selbst beschrieben, innovativer, cooler geworden ist. Das heißt, die vielfältige rechtsextreme Szene ist attraktiv für junge Leute. Kann man das so zusammenfassend sagen? Oder kann attraktiv sein? Oder ist es?
Sie kann attraktiv sein, insbesondere natürlich Modernisierung als Prozess im Vergleich zu beispielsweise den 90er Jahren, als das ein sehr eingeschränktes Klientel der Skinheads waren, die natürlich schon allein äußerlich nicht besonders ansprechend für viele, für große Teile der Bevölkerung waren. Was wir jetzt beobachten, ist, dass sich auch durchaus andere Bildungsschichten angesprochen fühlen, von einem modernisierten, durchaus schicken Outfit, zeitgemäßen Auftreten, also dass zum Teil auch Gymnasiasten oder sowas in der rechten Szene aktiv sind, was man früher sehr selten nur beobachtet.
An der Universität,
Studenten auch,
die politisch natürlich aktiv werden.
Ja, insofern, ja.
Ist da eine Normalisierung? Sie sprechen ja auch von einer Normalisierung. Das heißt, das ist für eine breite Masse, es ist also keine Stigmatisierung mehr, Edo-Nazi, sondern das ist ja attraktiv geworden. Wie kann man das erkennen? Gibt es da, sag mal, im Bildungsbereich auch Nachholbedarf, dass Multiplikatoren, Pädagogen, Leute, die in Bildungseinrichtungen arbeiten, tatsächlich auch darüber Bescheid wissen und immer auf dem aktuellen Stand der Szene sind?
Da gibt es einen Bedarf in den unterschiedlichsten in den unterschiedlichsten Institutionen definitiv. Allerdings gibt es auch ein großes Angebot, beispielsweise im Bildungsprogramm, das derzeit vom Thüringer Sozialministerium durchgeführt wird, wo sich unter anderem Lehrerinnen, Lehrer, auch Verwaltung, Polizei und so weiter schulen lassen können, kostenlos im Übrigen. Allerdings weiß ich nicht, ob das in manchen Bereichen überhaupt das Problem ist, dass man sozusagen den Nazi nicht mehr als solchen erkennt. Denn vielerorts, oder was heißt vielerorts, aber in manchen Milieus ist das Problem, denke ich eher, dass Nazi-Sein gar kein Problem ist. Und sozusagen die Gründe und die Legitimation von Ungleichwertigkeit breit geteilt wird und im Grunde kein Eklat ist.
Im Zwischenfazit sagen Sie, in Erfurt sind Teilerfolge der Rechtsextremen erkennbar. Diese Schwächen in mikroregionaler Perspektive die Demokratie. Das wäre ein Fazit, was Sie auch aus der Sozialraumanalyse ziehen, dass es keine Lappalie ist, keine Bagatelle, dass es irgendwie mal rechte Spinner sind und die spinnen sich auch aus und wenn sie erwachsen sind, ist alles wieder gut. So einfach ist es nicht?
Nein, so einfach ist es nicht. Wie gesagt, auch von, selbst wenn es sozusagen nur eine kleine Gruppe von Spinnern wäre, was nicht der Fall ist, heißt das nicht, dass die nicht eine große Wirkung entfalten können. Etwa indem andere eingeschüchtert werden, indem sich Menschen nicht mehr trauen, so aufzutreten, wie sie es gerne möchten. Was Sie noch angesprochen haben, wenn Sie erwachsen werden, dann sind Sie, das ist ein großes Problem, was wir derzeit erleben, dass beispielsweise die Generation des Thüringer Heimatschutzes, aus dem der NSU ja hervorgegangen ist. Viele sind erwachsen geworden, haben Kinder gekriegt, sind politisch nicht mehr aktiv und jetzt berichten uns Lehrer, Lehrerinnen, dass deren Kinder in der Schule mit Hakenkreuzen und sonst was auffallen. Und wenn der soziale Dienst die zu Hause besucht und fragt, was denn da los ist, wird sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, die Adolf-Hitler-Bürste wegzustellen. Also es ist durchaus nicht so, dass erwachsene Nazis keine Nazis mehr sind.
Und erwachsene Nazis bekommen Kinder.
Und erwachsene Nazis bekommen Kinder und erziehen die oft ideologisch.
Ja. Nachzulesen ist diese Sozialraumanalyse von Matthias Quent zwischen Symbolwirkung und alltäglichen Raumkämpfen auf der Seite lap-erfurt.de und die Broschüre in gedruckter Form. Wenn ihr lieber was in der Hand haltet, könnt ihr das bei Radio Frei natürlich auch euch abholen. Manifeste Rechtsextremismus und zivilgesellschaftliche Gegenbewegung in Erfurt. Herr Quent, wenn ich jetzt Fragen habe als politischer Bildner, als jemand, der im Bildungsbereich tätig ist, als Lehrer, wenn ich Projekte machen will, kann ich mich an Sie wenden? Kann ich mich an die Universität wenden, wenn ich jetzt Fragen zu dieser Studie habe? Würden Sie die auch nochmal vorstellen an geeigneter Stelle, wo es einen Bedarf gibt?
Ja, da bin ich gerne bereit. So kann man sich gerne an mich oder über den LAP an mich wenden.
Also unter lap-erfurt.de Kontaktaufnahme oder über die Uni Jena zu Matthias Quent, denn wir konnten jetzt nur Dinge anreißen und wie wir festgestellt haben, sind ja selbst die Dinge in gedruckter Form nach einer Woche schon zum Teil nicht mehr aktuell, weil sich die rechtsextremen Strukturen ändern. Natürlich auch die zivilgesellschaftlichen Strukturen. Es ist alles im Wandel und Sie haben immer noch genügend Arbeit zu tun.
So ist es.
Dann werden wir demnächst, denke ich mal, im neuen Jahr darüber sprechen. Sie beobachten auch den NSU-Prozess mit und natürlich auch die rechtsextremen Strukturen, nicht nur in Erfurt. Ich bedanke mich bei Matthias Quent, Autor der Studie zwischen Symbolwirkung und alltäglichen Raumkämpfen. Ihnen noch einen schönen Tag und danke fürs Kommen.
Danke ebenso.
Tschüss.
Tschüss.